Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Volle Unterstützung für die Ukraine. Das war die Botschaft von Bundeskanzler Scholz heute in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Jeden Tag kommen neue Gräueltaten ans Licht, die in den von Russland besetzten Gebieten stattgefunden haben. Heute ein weiteres Massengrab nördlich von Kiew. Angesichts der nächsten Großoffensive im Osten der Ukraine wächst der Druck auf die Bundesregierung, weitere Waffen schnell zu liefern und auch eher symbolischer Natur die Hauptstadt Kiew zu besuchen. Außerdem spannende Wochen in Frankreich. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen ist angelaufen. Das alles ist hier gleich Thema in dieser Sendung. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen. Bis 20 Uhr sind in Frankreich die Wahllokale geöffnet. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen ist angelaufen. Und wenn in Europas zweitbevölkerungsreichstem Land gewählt wird, dann steht auch für den gesamten Kontinent einiges zur Wahl. Vor allem, wenn mit Marine Le Pen wieder eine Anti-Europäerin zum Favoritenkreis gehört. Unsere Korrespondentin in Frankreich, in Paris, ist Christiane Kess. Frau Kess, was sind denn die Themen dieser Wahl? Was ist den Wählerinnen und Wählern in Frankreich da wichtig?
In den letzten Tagen hat sich ein Thema herauskristallisiert. Das ist die Kaufkraft, also die Frage, wie komme ich mit meinem Geld noch über die Runden? Das ist eine indirekte Folge des Ukraine-Krieges. Alles ist teurer geworden und das macht vielen Leuten zu schaffen. Grundsätzlich ist es aber so, dass hier die Rede ist von einem seltsamen Wahlkampf. So wird das hier immer wieder gesagt. Es gab keine klar dominanten innenpolitischen Themen, denn alles war überschattet vom Ukraine-Krieg. Seit Beginn dieses Krieges, kann man sagen, war das über Wochen das Hauptthema. Und davon hat erst einmal Amtsinhaber Emmanuel Macron profitiert. Er ist wahrgenommen worden als internationaler Krisenmanager, als Kapitän im Sturm, so hat man das hier auch oft sagen hören. Und den tauscht man in so einer Situation nicht aus. Aber es ist ein bisschen anders gekommen. Macrons Umfragewerte, die gehen seit ein paar Tagen zurück. Und von diesem Thema Kaufkraft, davon profitiert vor allem die extrem rechte Marine Le Pen. Sie haben es schon angesprochen. Sie hat dieses Thema schon lange in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes gestellt und sie preist sich als Kandidatin der sogenannten kleinen Leute. Sie verspricht sehr starke Senkungen der Mehrwertsteuern auf Energiepreise und Produkte des täglichen Bedarfs und das scheint gut anzukommen.
Ein seltsamer Wahlkampf, haben Sie gesagt. Ist das auch der Grund, warum sich jetzt vielleicht auch nur eine geringe Wahlbeteiligung abzeichnet oder warum gehen so wenige Menschen wählen?
Ja, das ist sicher mit ein Grund. Die Werte, die endgültigen kennen wir noch nicht. Die letzten Werte kamen um 17 Uhr. Da lag die Wahlbeteiligung bei 65%. Aber schon jetzt wird ein Vergleich angestellt mit einem Wahljahr, in dem es eine ähnlich niedrige Beteiligung gab. Das war 2002. Und damals ist Jean-Marie Le Pen unerwartet, wirklich völlig unerwartet in die Stichwahl gekommen. Das hat damals niemand vorhergesehen. Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen, ein extrem rechter, der damals den Front National über Jahrzehnte geleitet hat. Man muss jetzt abwarten, was eine niedrige Wahlbeteiligung dieses Mal bedeuten könnte. Denn es ist grundsätzlich so, dass jeder Kandidat, jede Kandidatin betroffen davon sein kann, dass er oder sie es nicht geschafft hat, seine Wähler zu mobilisieren. In Umfragen hat davor schon jeder Dritte angegeben, dass er nicht wählen gehen wird. Und der Grund war bei vielen, dass sie gesagt haben, meine Stimme, die ändert und auch diese Wahl ändert nichts an den Verhältnissen. Die Menschen in Frankreich haben im europäischen Vergleich gesehen ein recht geringes Vertrauen in die Politik und das kommt hier zum Ausdruck. Und auch ein Grund eben, dass der Wahlkampf fast untergegangen war wegen des Ukraine-Krieges, davor die Pandemie. Also die Sorgen lagen ganz woanders als auf der klassischen Innenpolitik. Es gab auch kaum öffentliche Debatten zwischen den Kandidaten.
Insgesamt 12 Kandidaten und Kandidatinnen treten an. Favoriten für die Stichwahlen, Sie haben es auch schon gesagt, in 2 Wochen sind Macron und Le Pen. Die standen auch bereits beim letzten Mal 2017 in der Stichwahl. Was hat sich da jetzt geändert? Was ist anders an dieser Ausgangslage heute?
Der Abstand ist laut Umfragen dieses Mal viel geringer. Macron liegt bei knapp über 50% und Le Pen bei knapp unter 50%. Das kann sich natürlich noch ändern nach dieser ersten Wahlrunde. Anders ist aber die ganze Ausgangslage. Macron ist jetzt kein Newcomer mehr wie 2017. Er hat jetzt eine 5-jährige Amtszeit hinter sich. Viele Krisen, die sozialen Proteste gegen der Gelbwesten, die Pandemie, der Ukraine-Krieg. Viele sagen, er hat das gut gemanagt, aber er hat eben auch viele Gegner. Und er ist dieses Image des Präsident der Reichen nie losgeworden, obwohl er die Arbeitslosigkeit gesenkt hat. Er hat dafür Unternehmen entlastet, hat den Kündigungsschutz gelockert. Viele finden das nicht gut. Und auch jetzt, wenn wir nach vorne blicken, Macron verkündet einerseits weitere finanzielle Maßnahmen, um die Kaufkraft zu stärken. Aber er sagt auch, wir müssen einen starken Sozialstaat finanzieren können. Und dafür müssen wir länger und mehr arbeiten. Er will das Renteneintrittsalter zum Beispiel von 62 auf 65 Jahre erhöhen. Also daran reiben sich auch viele. Marine Le Pen auf der anderen Seite verspricht, das Rentenalter nicht zu erhöhen. Und trotz ihrer finanziellen Unterstützung, die sie ausgeben will, wird eigentlich nicht ganz klar, wie sie das finanzieren will. Aber ich glaube, sie punktet auch nach wie vor mit einem weiteren Hauptthema, nämlich mit Einwanderung und islamistischer Gefahr. Das war kein dominantes Thema in den letzten Wochen, aber es beschäftigt viele Leute im Land dennoch immer noch.
Danke, Christiane Kess, live aus Paris. Hochrechnungen werden ab 20 Uhr erwartet. Dazu dann ausführlich der Bericht in Das war der Tag hier im Deutschlandfunk ab 5 nach 11. Es ist die Ruhe vor dem Sturm in der Ukraine, sagen manche angesichts der erwarteten nächsten russischen Großoffensive im Osten des Landes. Ruhig ist es aber auch jetzt nicht. Es wird weiter gekämpft und vor allem jeden Tag Grausames ans Tageslicht befördert. Gesine Dornblut verfolgt für uns das Geschehen. Frau Dornblut, Russland zieht seine Kräfte momentan zusammen, will sich auf den Osten konzentrieren. Eine nächste Großoffensive steht bevor. Wie ist denn die Lage da momentan im Osten?
Ja, da steht wirklich eine breite russische Offensive von Kharkiv bis hinunter nach Mariupol und Mykolaiv bevor. Das erwartet zumindest die ukrainische Seite. Und vielleicht gehen wir das kurz durch von Nord nach Süd. Aus dem Gebiet Kharkiv werden vermehrt Angriffe gemeldet. CNN berichtet über eine 12 Kilometer lange russische Militärkolonne, die sich vom Osten auf Kharkiv zubewegen soll. Da gibt es auch Satellitenaufnahmen. Ebenso wird gemeldet, dass es nahezu pausenlose Angriffe in den Gebieten Luhansk und Donetsk gäbe. Auf Severodonetsk, das ist eine Industriestadt im Gebiet Luhansk, dort sollen heute Morgen 2 Wohnhäuser und ein Schulgebäude angegriffen worden sein. Und der ukrainischen Seite gelingt es, eigenen Angaben zufolge immer wieder auch Angriffe zurückzuschlagen. Das lässt sich aber nicht unabhängig überprüfen, von ebenso wenig die Meldungen der russischen Seite. Dort heißt es, es seien mehrere ukrainische Drohnen, Raketenabwehrsysteme vom Typ S-300 und der Stab des Bataillons Dnipro vernichtet worden. Es gab, apropos Dnipro, auch massive Angriffe dort heute in der Region. Der Flughafen Dnipro soll vollständig zerstört worden sein. Und im Süden wurde heute Morgen gemeldet, soll ein russischer Sturm auf Mariupol begonnen haben.
In den bereits besetzten Gebieten versucht Russland, die Bevölkerung auf seine Seite zu bringen, sein Besatzungsregime da zu festigen. Wie ist da die Situation?
Ja, seit Beginn der Besatzung sind etliche Bürgermeister und pro-ukrainische Aktivisten entführt worden, festgenommen worden, teils verschwunden. Aktuelle Informationen sind da nicht immer ganz einfach zu bekommen, weil es teils keine unabhängigen Journalisten mehr in diesen Gebieten gibt und weil teilweise auch die Internetverbindung eingeschränkt ist. Das heißt auch, dass die Menschen sich dort nur schwer organisieren und Widerstand abstimmen können. Aber trotzdem hat es heute in Cherson friedliche Protestaktionen von Bewohnern gegeben gegen die Besatzung. Das berichten der stellvertretende Vorsitzende des Gebietsparlaments und Korrespondenten des ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ihren Berichten zufolge sollen Schüsse gefallen sein. Die Proteste wurden aufgelöst. Über Opfer ist nichts bekannt. Und es soll aber auch eine pro-russische Kundgebung gegeben haben in Novaja Kachowka. Das ist ein kleineres Städtchen, gleichfalls in der Oblast Cherson. Und insgesamt in diesem Gebiet Cherson versucht Russland laut ukrainischen Angaben ein Referendum vorzubereiten, also eine Abstimmung über eine Volksrepublik Cherson nach dem Muster der Gebiete Luhansk und Donetsk 2014. Das hätte natürlich international keinerlei rechtliche Bedeutung, weil es unter Waffengewalt stattfinden würde und es hätte auch innerhalb der Ukraine keine Bedeutung.
Frau Dornblut, noch kurz zum Schluss. Jeden Tag erreichen uns ja Schreckensmeldungen. Heute ein Massengrab nördlich von Kiew. Was wissen Sie dazu?
Ja, das ist ein Massengrab im Dorf Busowa. Das ist etwas westlich von Kiew. Es sollen dort nach Behördenangaben mehrere Dutzend tote Zivilisten gefunden worden sein. Die Zahl ist noch nicht ganz klar. Es heißt heute von ukrainischen Behörden, dass insgesamt in der Region um Kiew bereits über 1200 zivile Tote geborgen wurden.
Danke für diese Information, Gesine Dornblüt. Auch heute kam es in mehreren deutschen Städten zu pro-russischen Kundgebungen und auch zu Gegendemonstrationen. Eine Meinungsfreiheit, die es in Russland so schon lange nicht mehr gibt. Volle Unterstützung hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute nochmal dem ukrainischen Präsidenten am Telefon zugesagt. Doch was die genau beinhaltet, dazu gibt es immer noch Diskussionsbedarf. Nicht nur was weitere Waffenlieferungen angeht, es geht auch um Symbolisches, wie Ann-Kathrin Büsker berichtet.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Großbritanniens Premier Boris Johnson, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. In den vergangenen Tagen waren gleich mehrere Spitzenkräfte aus Europa zu Gast in der ukrainischen Hauptstadt. Nun wächst auch der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, der deutschen Solidarität durch Präsenz Ausdruck zu verleihen. Gegenüber dem Handelsblatt forderte der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter einen Besuch von Scholz in Kiew, eine Forderung, der sich auch der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, anschloss. Gegenüber der deutschen Presseagentur betonte er, Scholz dürfe dann aber nicht mit leeren Händen kommen. Der Druck auf die Bundesregierung, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern, erwächst. Für den Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr stellt sich die Frage:
Wie kann man konkret möglichst viele Menschenleben retten und insgesamt die Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihrem Freiheitskampf? Und das sind für mich zum jetzigen Zeitpunkt vor allen Dingen auch Lieferungen von Waffensystemen, damit die Menschen sich dort, die Soldaten sich dort verteidigen können und auch ihr Land verteidigen können.
So Dürr im Interview der Woche von BR24. Auch Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder erklärte gegenüber der Funke Mediengruppe, Waffen seien der Weg der schnellen und direkten Hilfe. Inwieweit weitere Waffenlieferungen heute Thema bei einem Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Präsidenten waren, ließ das Bundespresseamt offen. Im Mittelpunkt des Gespräches standen nach offiziellen Angaben die, Zitat, abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha sowie Möglichkeiten der weiteren Unterstützung der Ukraine. SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte gegenüber der Augsburger Allgemeinen erklärt, die Bundeswehr gerate bei Waffenlieferungen an ihre Grenzen. Aus Beständen sei kaum mehr etwas lieferbar, man sei deshalb in Gesprächen mit der Industrie. Was bislang alles geliefert wurde, dazu hält sich die Bundesregierung bedeckt.
Leider können wir, weil das natürlich sehr sensible Fragen sind und sehr sensible Daten im Hintergrund, auch sicherheitspolitische Fragen, nicht alles in der Öffentlichkeit ausbreiten sozusagen. Aber die Bundesverteidigungsministerin hat ja geschildert, was sie schon getan hat im Großen und Ganzen. Und diesen Weg sollten wir weitergehen.
So FDP-Politiker Christian Dürr. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat zusammengezählt und listet unter anderem 500 Stinger-Flugabwehrraketen, 2700 Strela-Boden-Luftraketen aus DDR-Beständen, 3000 Panzerfäuste, 80 gepanzerte Geländewagen und 50 Sanitäts-Unimogs auf. Waffen zu liefern ist auch aus Sicht der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Luise Amtsberg, grundsätzlich jetzt der richtige Weg.
Ich halte das für richtig, auch wenn man natürlich nicht stolz sein kann darauf, Waffen zu liefern. Es ist immer schlimm, wenn man in eine Situation kommt, wo man diese Abwägung zu treffen hat. Aber die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen und ihre Souveränität zu verteidigen und diesem Krieg hoffentlich auch schnell ein Ende zu machen, das ist eben erklärt das Ziel dieser Bundesregierung und Europas.
So die Grüne im Interview der Woche des SWR. Doch die Ukraine braucht mehr. Kiew will Panzer, um den Donbass gegen die drohende russische Offensive zu verteidigen. Botschafter Melnyk forderte gegenüber der dpa die sofortige Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, Marder-Schützenpanzern, Panzerhaubitzen und Artillerie-Ortungsgeräten aus den Beständen der Bundeswehr. Der Spiegel und die Bild am Sonntag berichten über Absichten von Rheinmetall, Panzer des Typs Marder zu liefern. 20 Marder könnten innerhalb von 6 bis 8 Wochen ausgeliefert werden, weitere 50 innerhalb von 6 Monaten, zitiert der Spiegel den Chef von Rheinmetall. Den Vorschlag, die Bundeswehr könne Panzer dieses Typs direkt an die Ukraine liefern und dann Ersatzfahrzeuge von Rheinmetall bekommen, lehnte das Verteidigungsministerium laut Bild am Sonntag ab, mit dem Verweis auf den eigenen Bedarf. Die Ukraine wolle die Marder-Panzer nun nach BAMS-Recherchen direkt bei Rheinmetall bestellen. Laut Welt am Sonntag bemüht sich Kiew außerdem um 100 Panzerhaubitzen des Konzerns Krauss-Maffei-Wegmann. Für Rüstungsexporte ist jedoch eine Genehmigung der Bundesregierung erforderlich.
Die Frage nach der militärischen Unterstützung für die Ukraine hat auch die Bundesverteidigungsministerin Lambrecht heute auf ihrem Truppenbesuch in Mali begleitet. In den kommenden Wochen muss der Bundestag darüber entscheiden, ob der Einsatz dort verlängert werden soll. Momentan ist Deutschland mit etwa 1.400 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen und einer Ausbildungsmission der Europäischen Union in Westafrika aktiv im Kampf gegen islamistischen Terror. Zuletzt hat sich aber die Sicherheitslage dort wieder verschlechtert. Außerdem hat sich Frankreich bereits dazu entschieden, seine Soldaten abzuziehen. Genug Gründe also, die auch Lambrecht an einem Fortbestand des deutschen Einsatzes zweifeln lassen. Alfred Schmidt war mit ihr auf Truppenbesuch in Mali.
Bleiben oder abziehen, das ist die Frage in Mali und im benachbarten Niger. 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind im Einsatz für die Vereinten Nationen und sichern mit Aufklärungsdrohnen die Blauhelm-Mission. Schutz der Bevölkerung vor islamistischem Terror, Flankierung von Hilfslieferungen, das sind Teile ihres Auftrags. Auf dem Stützpunkt in Gao im Osten von Mali beschreibt Oberstleutnant Peter, was noch dazu gehört.
Wir haben hier im Rahmen der MINUSMA-Mission den Auftrag, Aufklärungsergebnisse zu liefern, die grundsätzlich dem Ziel der MINUSMA-Mission dienen, den Frieden hier im Land sicherzustellen und zu kontrollieren, ob der Friedensvertrag von 2015 auch umgesetzt wird.
Der Flugplatz in Gao wird zurzeit noch von der französischen Armee betrieben, doch die hat sich zum Abzug entschieden. Könnten andere, etwa Deutschland, einspringen? Die Frage beschäftigt Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bei ihrem Truppenbesuch. Die 1.000 Bundeswehrkräfte, die für die UN im Einsatz sind, unter dem Namen der Mission MINUSMA, bekommen von ihr den gleichen Respekt wie die 100 deutschen Soldatinnen und Soldaten in der Ausbildungsmission für malische Sicherheitskräfte unter dem Namen EUTM. Es geht um zwei verschiedene Aufträge und somit auch um zwei Bundestagsmandate. Für das eine sieht die Ministerin eine Zukunft, für das andere weniger, denn die Militärregierung in Mali kooperiert neuerdings mit russischen Kräften und es gibt den Verdacht, dass diese mit Gräueltaten im Land zu tun haben.
Wir haben uns vereinbart in der Koalition, bei jedem Mandat unsere Ziele zu hinterfragen, ob sie erfüllt werden mit unserem Beitrag. Und wenn ich das erlebe, was wir hier sehen, das ja. Tolle Leistung unserer Soldatinnen und Soldaten bilden top aus, aber dann gehen diese Soldaten in den Einsatz mit russischen Kräften, womöglich mit Söldnern, womöglich werden Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen begangen, dann widerspricht das unseren Werten und dann sehe ich auch für dieses Mandat keine Zukunft.
Mitgereist nach Mali ist auch der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte, der selbst Auslandserfahrung in der Bundeswehr hat. Er sieht ein Risiko durch den Abzug der französischen Armee in Westafrika.
Hier darf kein Vakuum entstehen, das beispielsweise durch Russland gefüllt wird. Und Russland ist hier aktiv mit offiziellen und inoffiziellen Truppen. Das macht einem Sorge. Und es gilt darum, hier über die Vereinten Nationen deutlich zu machen, dass es für Europa wichtig ist, dass die Sahelzone stabilisiert ist.
Das setze die Bundesregierung unter Druck, so Otte. Die Ampelkoalition dürfte sich diese Entscheidung nicht leicht machen, sagt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist ebenfalls mitgereist nach Mali, auch in ihrer Funktion als Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Mali und Niger stabil zu halten, sagt sie, sei auch im deutschen Interesse.
Alfred Schmidt mit Verteidigungsministerin Lambrecht in Westafrika. Die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer hierzulande setzt die damals verantwortlichen Politiker weiter unter Druck. Rücktrittsforderungen gehen jetzt an die Bundesfamilienministerin, an Anne Spiegel von den Grünen. Sie war damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Kai Clement.
Nach der Landesmacht jetzt auch die Bundesebene der Union Druck. CDU-Chef Friedrich Merz fordert den Bundeskanzler auf, Familienministerin Anne Spiegel, Grüne, zu entlassen. Wörtlich sagte Merz der Bild-Zeitung, für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der A. Spiegel erweise sich immer mehr als Fehlbesetzung für das Ressort, das ihr anvertraut wurde, so CDU-Generalsekretär Mario Chaya in derselben Zeitung. Spiegel sei untragbar, hatte zuvor der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Baldauf erklärt. Hintergrund der Rücktrittsforderungen. Nur 10 Tage nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr reiste die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin für einen 4-wöchigen Urlaub mit ihrer Familie nach Frankreich. Einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag hat die Landesregierung heute bestätigt. Zugleich aber betont, Spiegel habe ihren Urlaub einmal unterbrochen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Sie sei ständig erreichbar und per Video bei den Kabinettssitzungen dabei gewesen. Und aufgebrochen sei sie erst, nachdem ein Krisenstab eingerichtet worden sei. Aus dem Bundesfamilienministerium gibt es bis jetzt noch keine Stellungnahme.
Deutschlandfunk, 18.30 Uhr wird es gleich. Sie hören die Informationen am Abend. Boris Romanchenko, Holocaust-Überlebender und KZ-Häftling in Buchenwald, gestorben durch russische Bomben in Kharkiv in der Ukraine. Zum ersten Mal seit 2 Jahren, also seit der Corona-Pandemie, hat in der Gedenkstätte Buchenwald heute wieder ein echtes, lebendiges Erinnern vor Ort stattfinden können. Vor 77 Jahren wurde dieses einzige NS-Konzentrationslager befreit. Vielleicht hätte Romanchenko an dieser Feier heute teilgenommen. Der Krieg in der Ukraine hat aber nicht nur deswegen auch dieses Gedenken mitbestimmt. Von dort Henry Bernhard.
Es ist 3 Jahre her, dass eine solche Menschenmenge auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Buchenwald versammelt war. Einige Zeitzeugen konnten nicht anreisen. Mindestens einer, Boris Romanchenko, wurde in seiner Heimat in Kharkiv durch eine russische Waffe getötet. Offizielle Vertreter von Russland und Belarus waren explizit von der Veranstaltung ausgeladen worden. Der Stiftungsleiter Jens Christian Wagner hatte wie in jedem Jahr auch versucht, zu allen bekannten Überlebenden Kontakt aufzunehmen. Am Ende waren 16 da. Alle in ihren 90ern, viele gebrechlich. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wölbte sich thematisch über die gesamte Gedenkveranstaltung. Es sei eine Schande, so Wagner, dass Überlebende der Shoah nun flüchten müssten. Wie die 96-jährige Anastasia Gulay, die nun in Sachsen-Anhalt lebt.
Sie erzählte mir, welche Todesängste sie im Keller ihres Hauses ausstand, als ihr Wohnviertel in einem Vorort von Kiew von russischen Raketen beschossen wurde.
Die ebenfalls 96-jährige Ungarin Eva Pustai, die anders als ihre kleine Schwester die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, nimmt seit vielen Jahren am Gedenken in Buchenwald teil. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte sie dem MDR:
Das ist etwas fast Unerträgliches. Seit 2003 habe ich mein Leben dafür gewidmet, dass vielleicht etwas besser die Welt sein soll. Aber ich will doch nicht das Gefühl haben, dass ich vergeben mein Leben darauf gewidmet habe. Das wäre schrecklich.
Der Hauptredner des Gedenkens, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach über den Sinn des Gedenkens für die heutige Zeit. Die Jugend, die in ihren Familien meist keinen Bezug mehr hat zum Nationalsozialismus, zum Holocaust. Gedenken sei kein Selbstzweck und habe immer auch mit der Verantwortung für die Demokratie heute zu tun. Schuster warnte vor einer Opferkonkurrenz zwischen Holocaust und Kolonialismus und vor einer antisemitischen Schlagseite im Feuilleton. Aber wer der Opfer der Shoah gedenke, dürfe über heutige Opfer nicht schweigen.
Menschen, die Folter in syrischen Gefängnissen überlebt haben. Menschen, die in der Hölle von Mariupol entkommen sind. Wir müssen ihnen zuhören, wir müssen unsere Herzen für sie öffnen.
Neben Schuster sprachen noch 2 Überlebende, Naftali Fürst und der rumänische Jude Vasile Nussbaum. Nussbaum zitierte einen kleinen Zettel, den sein kleiner Bruder aus einer Baracke der schon Totgeweihten in Auschwitz an ihn herausschmuggeln lassen konnte.
Mein lieber Bruder, ich weiß, dass ich an einem guten Ort komme. Ich werde nicht mehr hungern und dursten. Ich wünsche dir, dass du frei kommst. Und wenn du mit unseren Eltern redest, bereite ihnen keinen Kummer wegen mir. Diese Zeilen hat ein 13-jähriges Kind geschrieben, das nur auf sein Ende wartete. Mein Bruder konnte nicht ahnen, dass ich nie wieder mit unseren Eltern sprechen werde.
Thüringen erinnert an die Befreiung des KZ Buchenwald vor 77 Jahren. Henry Bernhard war das für uns. Damit nochmal ins Ausland. Nach wochenlanger Krise und politischen Dramen bis zur letzten Minute hat Pakistans Parlament Premierminister Imran Khan per Misstrauensvotum abgesetzt. Sein Nachfolger wird voraussichtlich Montag gewählt, also morgen. Peter Horno.
Am Ende einer 14-stündigen Parlamentssitzung war klar, Imran Khan muss sein Amt aufgeben. Es war vor allem eine verfehlte Wirtschaftspolitik, die dem früheren Cricketstar zum Verhängnis wurde. Vor wenigen Tagen hatte ein kleiner Koalitionspartner seiner Regierungspartei seine Unterstützung zurückgezogen. Khan versuchte seither, ein Misstrauensvotum zu verhindern, da klar war, dass er es verlieren würde. In einer Rede an die Nation hatte er am Freitagabend behauptet, die US-Regierung habe sich gegen ihn verschworen und wolle, dass er abgesetzt werde. Washington wies diese Vorwürfe als haltlos zurück. Nachfolger als Premierminister könnte Oppositionsführer Shehbaz Sharif werden. Er ist Bruder des früheren Premierministers Nawaz Sharif, der nach den Panama Papers Enthüllungen wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war.
Und damit zum Sport in dieser Sendung, den hat meine Kollegin Astrid Rawohl.
Der VfL Bochum hat in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt fast sicher. 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind es jetzt nach dem Spiel heute gegen Leverkusen, bei dem es eine kuriose Szene am Elfmeterpunkt gab. Armin Lehmann.
Es war ein an Höhepunkten armes 0:0. Da hat es auch schon bessere gegeben. Aber immerhin, Bochum in der ersten Halbzeit durch Suarez mit einem Lattenknaller. Das sorgte mal für ein ordentliches Geräusch und für eine gute Chance für den VfL Bochum. Beste Möglichkeit im Spiel in der zweiten Halbzeit für Leverkusen. Die Werkself bekam einen Foulelfmeter. Moussa Diaby, der Franzose, tritt an und schießt den Ball auch ins Tor. Aber er war weggerutscht und hatte sich dabei das Standbein selber angeschossen. Und das heißt Doppelkontakt. Und das heißt, der Treffer zählte nicht. Es gab Freistoß für Bochum. Und ein weiterer Höhepunkt. Simon Zoller nach langer Verletzungspause wurde 10 Minuten vor dem Ende eingewechselt.
Und aktuell spielt die Frankfurter Eintracht gegen den SC Freiburg. Und die Freiburger führen seit der 27. Minute mit 1:0 in Frankfurt dank Grifo. Später am Abend noch hat sich dann Leipzigs Trainer Domenico Tedesco mit seinem Team gegen die TSG 1899 Hoffenheim viel vorgenommen.
In erster Linie ist es schon so, dass wir versuchen müssen, viel Ballbesitz zu generieren. Das wäre mal wieder schön nach 2 Spielen, wo wir ja ein bisschen weniger Ballbesitz hatten als üblich. Und defensiv musst du gegen Hoffenheim viele Flanken blocken. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die es immer wieder versucht, Halbfeldflanken reinzukriegen, zweiter Pfosten, Rückraum besetzen. Da sind sie schon richtig gut.
Wieder einmal profitiert Ferrari-Pilot Charles Leclerc vom Pech seines Kontrahenten Verstappen. Das Formel-1-Rennen im australischen Melbourne hat Jens Gideon verfolgt.
Charles Leclerc setzt Maßstäbe. 2. Sieg im 3. Rennen der Saison. Souveräne Führung in der Gesamtwertung und das in einem Ferrari, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Der Rest des Feldes hatte keine Chance. Leclercs wichtigster Konkurrent, Titelverteidiger Max Verstappen, musste seinen Red Bull schon zum 2. Mal in dieser Saison vorzeitig abstellen. Platz 2 ging in Melbourne an die Nummer 2 von Red Bull, Sergio Perez. 3. wurde George Russell im Mercedes. Für die Deutschen lief es gar nicht gut. Haas-Pilot Mick Schumacher fuhr auf Platz 13. 4-fach Weltmeister Sebastian Vettel ist in einem schwachen Aston Martin nach Fahrfehler und Unfall schon in der ersten Hälfte des Rennens ausgeschieden.
Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Bei der HSG Wetzlar feierte der souveräne Tabellenführer im 26. Saisonspiel einen hart erkämpften 29:26 Auswärtssieg. Und wie die Partie zwischen Flensburg und Nettelstedt-Lübbecke ausging, das weiß Rudolf Dautwitz.
Leichtes Spiel für die SG Flensburg-Handewitt gegen einen völlig überforderten Tabellenletzten. Der stark ersatzgeschwächten TuS N Lübbecke fiel vor allem im Angriff wenig ein, um den Gastgeber vor 4.200 Zuschauern ernsthaft vor Probleme stellen zu können. So führte Flensburg zur Pause bereits mit 14:9 und gewann am Ende die Partie auch in der Höhe verdient mit 30:19. Bester Torschütze der Flensburger war der erneut sehr starke Linksaußen Hampus Wanne mit 12 Treffern. Die SG bleibt also mittendrin im Kampf um die Qualifikation für die Champions League.
Außerdem verlor Minden gegen den THW Kiel 27:30. Hamburg unterlag Balingen-Waldstätten 29:34 und die Füchse aus Berlin trennten sich 32:32 unentschieden gegen Hannover-Burgdorf. Eishockey-Playoffs, erstes Viertelfinalspiel im Best-of-Five-Modus. Straubing gegen Mannheim 2:3. Wolfsburg führt nach dem 2. Drittel 3:0 gegen Bremerhaven. Und wie Berlin gegen Köln spielte, das sagt Jens-Christian Gussmann.
Lange Zeit sind die Eisbären gegen die Haie Boss auf dem Eis gewesen. Darum führten sie nach 40 Minuten auch verdient mit 2:0. Eine Führung, die zum einen noch zu knapp war nach dem Spielverlauf und die zum anderen aber auch trügerisch war. Ein Fehler, der zum Anschlusstreffer führte, reichte. Plötzlich war Köln zurück in der Begegnung und drückte auf den Ausgleich. Der fiel zwar nicht mehr, aber die Statistiken waren zum Schluss völlig ausgeglichen. Jetzt geht es nach Köln, da geht es dann am Dienstag schon weiter. Und wenn die Eisbären dann wieder nur 40 Minuten Boss sind, dann kann es durchaus sein, dass die Haie anschließend sagen, diesmal war das zu wenig. Heute reichte es noch zu einem knappen 2:1.
Und der polnische Radprofi Michał Kwiatkowski hat in einer Millimeterentscheidung die 56. Austragung des Amstel Gold Race gewonnen. Der Ex-Weltmeister vom Team Ineos setzte sich beim wichtigsten Klassiker der Niederlande im Sprint einer Zweiergruppe hauchdünn vor dem Franzosen Benoît Cosnefroy vom Team Agi Deuxerre durch. Und mehr Sport gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag.
Dann wieder mit Astrid Ravol. Danke für den Sport in dieser Sendung. Hier folgt der Hintergrund 20 Jahre nach dem islamistischen Attentat auf Djerba. Um 19.05 Uhr hören Sie auch noch einen Kommentar von uns, und zwar zu der Diskussion um Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jonas Rehse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch einen schönen Sonntag.